Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Das Thema sieht man schon hier vorne stehen. Gott rückt uns auf den Leib. Oder in manchen Gegenden sagt man vielleicht auch, Gott rückt uns auf die Pelle. Wie Leben gelingt. Am Anfang möchte ich eine Geschichte erzählen von zwei Menschen. Oskar und Walburga. Ich habe bewusst Namen ausgewählt, von denen ich zumindest nicht weiß, dass sie heute Morgen hier unter uns im Gottesdienst sitzen. Es schließt ein bisschen an, wenn man nur die Titelzeile des gerade gesungenen Liedes nimmt. Herz und Herz vereint beisammen. Walburga und Oskar heirateten. Sie liebten sich irgendwie. Es war eine großartige Hochzeitsfeier. Und die Flitterwochen, fantastisch. Zum ersten Hochzeitstag bekam Walburga ein Brillantarmband. Oskar bekam eine E-Gitarre. Auch am zweiten Hochzeitstag fühlten sich beide überreich beschenkt. Und die gemeinsamen Urlaubsreisen, die waren auch wunderbar. Aber irgendwann beschloss Oskar dann, man sollte es ja nicht übertreiben. Sie hat jetzt wirklich ausreichend Geschenke von mir bekommen. Und wenn sie zwischendurch wirklich mal was braucht, klar soll sie haben. Und das mit dem Urlaub. Eigentlich könnte das manchmal ohne Walburga lustiger sein. 30 Jahre später. Oskar genießt seine Männerurlaube. Und Walburga ihre Reisen mit ihren Mädels. Es geht beiden gut. Ein Haus, zwei Autos, einen guten Job. Okay, mit gemeinsamer Zeit, mit Feiern des Hochzeitstages und so weiter, das ist Vergangenheit. Das war einmal. Man soll es ja nicht übertreiben. Aber eigentlich ist es doch ganz gemütlich. Geht so Beziehung? Paulus, einer der bekanntesten Autoren des Neuen Testamentes, ein Leiter der frühen christlichen Kirche, meint nein. Allerdings spricht er, so wie ja auch gerade das Lied, das wir zuletzt gesungen haben, nicht von einer Beziehung zwischen Menschen, sondern von einer Beziehung zwischen Mensch und Gott. Paulus schreibt, er hat zwei Briefe an diese Gemeinde geschrieben, in seinem ersten Brief an die christliche Gemeinde in der griechischen Stadt Thessaloniki einige Worte. Er fängt an damit, dass er deutlich macht, eine gute Idee ist es, nach Gottes Idee zu leben. Er schreibt, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiter Fortschritte. In diesem Text geht es um unser Leben mit Gott. Paulus betont, dass wir nicht stehen bleiben sollen. Keine Beziehung kann wirklich bestehen bleiben, wenn man einfach stehen bleibt und nicht mehr wirklich miteinander lebt. Paulus fordert die Christen in Thessaloniki auf, geht voran, bleibt nicht an dem Punkt stehen, den ihr bereits erreicht habt. Und er fordert auch uns dazu auf. Ich glaube, in so einer Gefahr stehen wir heute alle. Manchen scheint es ja zu reichen, wenn sie wissen, och, ich glaube auch an Jesus. Die Sünden sind vergeben. Ich bin getauft, wenn man Baptist ist, ich bin sogar gläubig getauft und ich gehöre zur Gemeinde. Da ist doch eigentlich alles gut. Paulus meint, nein, nichts ist gut. Ihr sollt Fortschritte machen. Leben mit Jesus beginnt an einem Punkt, häufig auch mit einem Prozess, da sind unsere Biografien sehr unterschiedlich, an dem wir beginnen, Jesus zu vertrauen. Aber dieses Vertrauen, das kann nicht nur ein Punkt sein. Beziehung, alle von uns, die Beziehungen irgendwelcher Art haben oder hatten, wahrscheinlich haben wir alle irgendwie Beziehungen. Beziehung bedeutet Leben, Veränderung. Vertrauen in einer Beziehung ist etwas, was Tag für Tag gelebt werden muss. Sonst ist es kein wirkliches Vertrauen, keine echte Beziehung. Den thessalonischen Christen bescheinigt Paulus, dass sie sogar das, was sie über das Leben mit Gott gelernt haben, tun. Das ist ja schon großartig. aber er stellt fest, das reicht nicht aus. Er bemerkt bei ihnen keine wachsende Reife. Sie sind irgendwo an einem Punkt stehen geblieben, mehr wollen sie nicht. Man kann es ja auch übertreiben. Er fordert sie auf, macht darin auch weiter Fortschritte. Fortschritte machen wir, wenn wir lernen und praktizieren. Oder, wie unsere englischsprachigen Mitmenschen sagen, learning by doing. Und genau davon handeln die nächsten Worte des Paulus. Er fordert sie auf, Gottes Werte, seine Idee von einem gelingenden Leben, die wir in den Worten der Bibel finden, auch wirklich zu leben. Ein ganz kurzer Satz ist der dritte Vers des vierten Kapitels im ersten Thessalonicher Brief. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. In älteren Übersetzungen, manche von uns werden zum Beispiel die Luther-Übersetzung gebrauchen, die übrigens jetzt in einer revidierten Fassung erscheint, ich habe sie auch noch nicht, klingt aber interessant. In älteren Übersetzungen heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ich weiß nicht, was du bei diesem Wort empfindest. Klaus hat es ja schon am Anfang erwähnt. Vielleicht empfinden manche von uns erstmal gar nichts. Was ist denn das? Vielleicht geht aber auch gleich ein ganzes Sammelsurium von Merkwürdigkeiten in deinem Kopf ab. Leider ist dieser Begriff Heiligung ja in der Geschichte der christlichen Kirchen oft entstellt und missbraucht worden. So stand er zum Beispiel oft für etwas, was heute viele als Gesetzlichkeit bezeichnen würden. Ein an Regeln orientiertes Christentum, das hauptsächlich danach beurteilt wird, wie jemand aussieht oder wie er sich verhält. Heiligung geschah durch das Tragen bestimmter Kleidung, war bei manchen Frauen an einem bestimmten Haartracht erkennbar. Man spricht zum Beispiel von der Pietistenzwiebel, einem besonders gut erkennbaren Knoten im Haar oder was auch immer. Ich erinnere mich, in meiner Jugend ging ich in Köln manchmal in eine Gemeinde, da hatten alle Frauen so einen Turm auf dem Kopf. Das war auch interessant für mich als jemand, der nicht aus diesen Kreisen kam. Das war so das Merkmal der Frömmigkeit. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mädchen in einer Veranstaltung nicht weit weg von hier, aber nicht hier, die erzählte, ja, ich bin da auch in einer Gemeinde, unser Pastor erzählt uns immer, wie wir uns anziehen sollen, wie wir die Haare tragen sollen und so weiter. Aber was du da erzählt hast von Jesus und ihm Vertrauen, das habe ich da noch nie gehört. Andere meinen, Heiligung sei so ein punktuelles Geschehen. Zuerst sagen sie, glaubst du, deine Sünden werden vergeben. Dann erlebst du deine Heiligung an einem bestimmten Punkt. Du sündigst nicht mehr. Du hörst zum Beispiel auf zu rauchen und zu trinken, je nach Region. Ja, die Norddeutschen rauchen lieber, die Süddeutschen wohnen in Weinregionen, die trinken ihn lieber. Aber du hörst damit auf, du spielst auch nicht mehr Karten und natürlich guckst du auch kein Fernsehen, du bist eben jetzt heilig. Und wenn du dieses Stadium erreicht hast, dann wirst du mit dem Heiligen Geist getauft. Das sind die sogenannten dreistufigen Pfingstler, was es nicht alles gibt in der christlichen Landschaft. Das alles hat aber mit Heiligung eigentlich gar nichts zu tun. Da geht es nicht um Druck, auch nicht um Druck, den wir uns selber machen. Da geht es nicht um Regeln, nicht zuallererst. Da geht es um eine wachsende Beziehung zu dem Gott, der uns in seiner Gnade angenommen hat, egal was für Sünder wir sind. Da geht es auch nicht darum, bestimmte Leistungen zu erfüllen. Da wird jedes Jahr der beste Christ des Jahres auf den Thron gestellt und kriegt eine Goldmedaille umgehängt. Nein, da geht es nicht darum, immer noch mehr zu tun. Da geht es darum, immer mehr die Beziehung mit Jesus zu leben. Wir sehen hier, dass Heiligung ein Prozess ist. Es geht eben, wie Paulus das an die Christen dort schreibt, voran. Es soll vorangehen. Ein lebenslanger Prozess. Ausdruck der Beziehung zu Jesus, der Beziehung zu Gott. Heiligung, in dem Sinne, wie es gemeint ist, erleben die Christen, die nicht bei ihrer bewussten Hinwendung zum christlichen Glauben vielleicht bei ihrer Taufe, wenn sie denn bereits an einem glaubenden Menschen vollzogen wurde, stehen bleiben. Die sagen, so, jetzt hab ich alle Pflicht erfüllt. Heiligung erleben Christen, die eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes haben und sich an ihm orientieren wollen. Es geht darum, Gottes Geist immer mehr Raum in unserem Leben zu geben, das heißt, offen zu sein für das, was Gott mit uns, in uns und durch uns tun will. Das bedeutet sicherlich auch, dass ich Zeit mit ihm verbringe, mit ihm im Gebet rede, die Aussagen in der Bibel lese, verinnerliche und ernst nehme, Zeit auch mit anderen verbringe, um mich mit ihnen, ihren Gotteserfahrungen und Erkenntnissen über Gottes Wort, die Bibel, auseinanderzusetzen. Dazu bringt Paulus nun auch zwei Beispiele. Beispiele, die peinlicherweise unsere intimsten Lebensbereiche ansprechen. Die Sexualität und die Begierden. Gott will uns nicht nur an der Oberfläche berühren. Gelingendes Leben bedeutet, dass wir uns in allen Bereichen unseres Lebens an seinen Werten orientieren. Die Beziehung zu Gott durch Jesus betrifft eben nicht nur mein Sonntagsprogramm und meine Spiritualität. Sie betrifft wirklich alles. Und deswegen bringt Paulus zuerst Leben mit Gott am Beispiel der Sexualität. Er schreibt, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Das ist jetzt der Punkt, wo ich mal gerne in eure Köpfe reingucken würde. Was sagt der jetzt wohl dazu? Was kommt denn da jetzt? Wird jetzt auf dies und jenes geschimpft? Vielleicht denken manche auch, endlich sagt er jetzt mal was. Schauen wir mal. Haltet euch, so wird hier übersetzt, von aller sexuellen Sünde fern. Hier wird im Griechischen ein Wort gebraucht, das kennen wir in abgewandelter Form auch in der deutschen Sprache. Das griechische Wort, das, was hier als sexuelle Sünde übersetzt wird, heißt Pornaia. Daher kommt unser Wort Porno oder Pornografie. Der Duden erklärt das Wort folgendermaßen. Sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität. Juristisch, auch da habe ich mal geguckt, wird es so definiert. Pornografie ist die Vermittlung sexueller Inhalte, die ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes beim Betrachter abzielt und dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstands überstreitet. Nach heutigem Verständnis bestimmt sich die im Einzelfall schwer zu bestimmende Grenze nach der Wahrung der sexuellen Selbstbestimmung des Einzelnen. Pornografisch ist demgemäß die Darstellung endpersönlicher sexueller Verhaltensweisen, die die geschlechtliche Betätigung von personalen und sozialen Sinnbezügen trennt und den Menschen zum bloßen auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde oder Betätigung macht. Ich finde, der Duden konnte es besser, einfacher und klarer formulieren, als es unsere Rechtsprechung tut, aber sagen tun sie ja eigentlich das Gleiche. Es geht darum, dass die Eigenbestimmung eines Menschen nicht mehr da ist. Dass Menschen zu etwas gezwungen werden, getrieben werden, das muss ja nicht nur mit Gewalt sein. Das kann auch auf ganz anderem Wege geschehen. Der Missbrauch von Macht hat da alle traurigen Möglichkeiten. Es geht um die Entartung des Geschenkes der Sexualität, die Gott ja erfunden hat als etwas, was zu menschlichem Leben gehören darf und Freude schenkt. Gott hat Mann und Frau so geschaffen, dass sie ein Fleisch werden, steht schon ganz vorne in der Bibel. Das heißt ja auch, dass nicht einer gegen den Willen des anderen sein Begehren ausleben kann. Es geht immer um Freiwilligkeit, immer auch um Liebe. Sexualität, die nur der eigenen Befriedigung dient, missachtet die Würde eines anderen Menschen. Wahre Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil oder die Befriedigung der eigenen Lüste. Bei diesem Beispiel, an dem Paulus deutlich macht, haltet euch an Gottes Werte, geht es um Beziehung in zwei Richtungen. Zum einen geht es darum, Menschen nicht als benutzbar anzusehen. Zum anderen geht es um die wachsende Liebe zu Gott. Sie hat eben auch etwas damit zu tun, dass ich seine Werte ernst nehme, dass ich andere Menschen nicht verachte, andere Menschen nicht für meine Zwecke missbrauche. Dabei geht es nicht zuallererst um einen moralischen Appell, den Paulus hier startet, sondern um meine Herzenshaltung. Und er bringt noch so ein peinliches Beispiel in den folgenden Sätzen. Da schreibt er: Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinem Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Er schreibt: Leben mit Gott. Ich erkläre euch das jetzt am Beispiel unserer Begierden. Das Wort, das hier mit Begierden übersetzt wird, bedeutet ein Begehren, ein Trachten danach, etwas zu haben, etwas zu tun oder zu sein. Ich will das. Das ist ja auch gar nicht verkehrt. Es bezieht sich hier auf den vorigen Vers. In Heiligkeit soll jeder seine Beziehungen leben. Eben nicht sich holen, was man will. Hier geht es dann noch weiter. Das, was hier steht, ist nicht nur auf Sexualität bezogen. Da geht es auch darum, den anderen nicht übers Ohr zu hauen. Da geht es um Sauberkeit im Umgang miteinander, um Ehrlichkeit. Darum, dass wir nicht nur unsere eigenen Wünsche wahrnehmen, sondern auch die der anderen. Nur so kann miteinander leben, nur so kann übrigens auch Gemeinde funktionieren. Und vielleicht müssen gerade wir in einem Land, in dem zwar das Jammern immer ganz groß ist, aber immer mehr Geld ausgegeben wird, was ja auch zeigt, dass es uns gar nicht so schlecht geht, da auch nochmal hinterfragen, was wir für Werte haben. Einige meiner ehemaligen Schüler sind Missionare auf Haiti. Und von einigen habe ich in den letzten Tagen das eine oder andere mitbekommen, wenn mal gerade Internet ging oder per Telefon der Vater informiert wurde, der dann was schreiben konnte. Als ich heute Morgen auf der Fähre war, das ist ja immer eine Zeit, wo man nochmal in sein Smartphone reingucken kann, las ich zum Beispiel von einem Ehepaar, die in einer sehr stark betroffenen, ihr wisst, ich rede von Matthew, diesem Sturm, der große Teile Haitis ruiniert hat und hunderte Menschen das Leben gekostet hat. Sie sind in einer Gegend, die davon sehr betroffen war. Und sie schrieben davon, wie sie rausguckten, nachdem bei ihnen der Sturm vorbei war, sahen, was da alles in ihrem Hof lag und herangeflogen kam und begegneten dann auch vielen Menschen, die überlebt hatten. Und sie zitieren, sie schreiben noch einiges mehr, was ich jetzt gar nicht alles erzählen will, sie zitieren einen Bekannten, der sagte zu ihnen: Menschenskinder, Gott muss uns ja unheimlich lieb haben, viel mehr als unseren Besitz. Der ist weggeflogen, da ist nichts mehr da, aber wir leben. Und sie berichten, wie Menschen da standen und Gott dankten, dass sie überlebt haben. Das war ihnen das Wichtigste. Das Haus, das nicht mehr steht, das Auto, sofern man eins besaß, das futsch ist und vieles andere mehr, das war nicht so wichtig. Sie wussten, das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist unser Leben. Auch das, ich weiß, haben viele Menschen dort verloren. Und da kann man sicher auch lange drüber reden und über vieles nachdenken und viele Fragen tun sich auf. Ganz klar. Aber ich dachte, Menschenskinder, da sind Menschen, die haben begriffen, all das, was wir uns anhäufen, ist vielleicht schön, aber es ist doch nicht das Entscheidende. Da gibt es doch viel wichtigere Dinge als die. Vielleicht müssen wir uns das einmal neu fragen. Was begehren wir eigentlich? Wie stark begehren wir es? Woran hängt eigentlich unser Herz und macht vielleicht dadurch unser Leben kaputt, weil wir nicht das Wichtigste vor Augen haben, sondern die Dinge, die gar nicht so wichtig sind? Wenn ich aus unserem Schlafzimmer zu Hause herauskomme, hängt mir gegenüber ein großer Kalender, in dem jeden Monat ein Satz von dem evangelischen Theologen Hans-Joachim Eckstein steht. Diesen Monat lese ich jeden Morgen, wenn ich die Schlafzimmertür verlasse und rüber ins Bad gehe, den Satz, ich kann ihn nicht genau wörtlich zitieren, aus dem ich ersehen darf, dass nicht die Dinge am dringlichsten sind, die drängen, sondern die Dinge, die wesentlich sind. Finde ich gut. Nicht all das, was mir gerade vor die Füße fällt, ist immer das, was jetzt unbedingt gemacht werden muss, sondern das, was wirklich wichtig ist. Vielleicht müssen wir das manchmal ganz neu lernen. Aber mit diesen Aufforderungen hört Paulus nicht auf. Er macht weiter, indem er auch von Gottes Wertschätzung spricht. Gott, so schreibt er, hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Ein geheiligtes Leben, das bedeutet ein an Wertschätzung Gottes und Wertschätzung anderer Menschen orientiertes Leben. Ein Leben ohne Herabsehen auf andere. Ein Leben, in dem ich nicht zuerst meinen Vorteil, sondern den des anderen im Blick habe. An anderer Stelle verdeutlicht Paulus, dass die von Gott geschenkte Heiligkeit sich im Volk Gottes verwirklicht. Er schreibt da an eine christliche Gemeinde, ebenfalls in Griechenland, in der Stadt Korinth: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Klar, auch da muss ich sagen, wenn ich da mal so drüber nachdenke, muss ich feststellen, ich kann ja bei mir selber bleiben, die Heiligen verhalten sich nicht immer heilig. So musste Paulus in 1. Korinther 6 schreiben: Bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Was macht ihr, wenn ihr solche Streitfälle habt? Ihr wählt ausgerechnet die als Richter, die nicht zur Gemeinde gehören und auf deren Urteil die Gemeinde sonst nichts gibt. Hier geht's nicht um Diebstahl, um Mord. Hier geht's um zwischenmenschliche Auseinandersetzungen, die man ganz öffentlich austrug, statt das Miteinander im Gespräch von Menschen, die Glaubensgeschwister sind, zu klären. So sah es zumindest in einer der frühen christlichen Gemeinden aus. Heute haben wir solche Probleme natürlich gar nicht mehr. Aber es zeigt uns, wie unvollkommen die waren, die als Heilige bezeichnet werden. Denn das Wort steht im Neuen Testament immer für die Christen gebraucht, nicht nur für bestimmte. Da gab es tatsächlich noch eine Menge Fortschritte zu machen, zu der Paulus ja auffordert. Und doch spricht er davon: Macht weiter, geht voran. Ihr seid ja schon auf dem Weg. Er lobt sie ja eigentlich am Anfang dieses Abschnittes seines Briefes. Aber er meint, es darf schon noch ein bisschen mehr sein. Heiligung ist ein Prozess, ein Leben mit Gott, ein Leben mit anderen, die das gleiche Lebensziel haben. Vielleicht sind da auch Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, die mir helfen und denen ich helfe, Fortschritte zu machen. Heiligung umfasst alle Bereiche meines Lebens. Nicht nur Gemeinde und Gottesdienst. Christsein, Leben als Christ. Heiligung im Sinne Gottes heißt nicht, ich sitze pünktlich oder auch ein paar Minuten später um 10.30 Uhr im Gottesdienst. So wichtig und so schön das ist. Heiligung bedeutet, ich gestalte meinen Alltag auch mit Gott. Meinen Urlaub, den Alltag mit Nachbarn und Kolleginnen und Kollegen, meine Steuererklärung und meine Lektüre. Heiligung heißt, dass ich nicht immer nur nach meinem eigenen Vorteil schaue. Am Ende dieses Briefes schreibt Paulus folgende Worte. Am Ende des Briefes wohlgemerkt. Da sagt er: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Nicht du musst dich heiligen. Das war ein Irrtum, der eben bei vielen Menschen zu Gesetzen und Regeln geführt hat, wo man sich aufs Äußere konzentriert hat. Gott ist der, der uns verändern will. Und das geschieht da, wo wir in der Beziehung mit ihm leben. Durch seine Worte, die wir lesen, die wir im Gespräch mit anderen hören und durchdenken, die wir vielleicht im Gottesdienst in uns aufnehmen. Durch das Gespräch mit ihm, das wir alleine oder manchmal gemeinsam mit anderen im Gebet führen. Durch die Begegnung mit Menschen, die neue Heimat suchen, die krank sind, die Hilfe brauchen und in denen uns Jesus begegnet. Jedenfalls hat er genau das so gesagt. Er bewahrt, er ist treu. Auch wenn wir versagen, auch wenn wir untreu sind, so schreibt Paulus es im 1. Timotheusbrief, ihm darf ich Raum geben in meinem Leben. Je mehr ich mit ihm lebe, desto mehr darf ich ihm auch ähnlicher werden. Amen. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und in einem stillen, persönlichen Gebet mit Gott reden. Ich werde dann abschließen. Herr, du kennst uns, du kennst unser Herz, du weißt, wie wir zu dir stehen, wie wir zu den Menschen um uns herum stehen, wie wir zu den Menschen stehen, denen wir Tag für Tag begegnen. Herr, hilf uns, die Beziehung mit dir intensiver zu leben, fortzuschreiten. Hilf uns, in der Begegnung mit Menschen aus dir heraus Liebe zu ihnen zu leben. Hilf uns, dass wir in diesem Sinne heiliger werden, wie du es meinst. Uns orientieren an dir und leben mit dir. Danke, Herr, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du für uns sorgst und dass du uns immer wieder zurechtbringen willst. Amen.